free audio post-production by Alphonic.com.
Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge. Wieder an diesem Sonntag, der 16. März 2025, zur 292. Folge. Ich bin Dennis und ich habe heute Michael mitgebracht.
Hallo.
Ja, der Chris wird uns leider heute nicht mit dabei sein, aber wie wir beide ja gemerkt haben, Michael, ist das ja, also um irgendwie so ein Pad voll zu kriegen mit Themen, über die wir heute sprechen wollen, dass wenn wir genügend Zeit haben, fühlt sich das von ganz allein.
Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz bei uns, dass wir irgendwie inhaltlich immer so fast diese anderthalb Stunden irgendwie vollkriegen, egal wie viele Leute wir sind, aber naja, gibt es auch viele tolle Neuigkeiten.
Gibt es irgendein Spezialthema, auf das du dich besonders freust heute?
Ich habe so ein paar Sachen mitgebracht, viele News. Ich versuche mal ein paar Kommentare zu ein paar Sachen, die passiert sind, loszuwerden. Es gibt zum Beispiel die Geschichte mit Flatpak und Fedora, da habe ich ein bisschen was so zu erzählen, beziehungsweise versuche ich zusammenzufassen, aber da kommen wir dazu, wenn es soweit ist.
Genau, ich habe mir noch ein bisschen was vom Fediverse angeguckt und bin da jetzt überraschenderweise mal wieder ein bisschen hyped, weil sich da doch einiges tut, auch im positiven Sinne. Schöne Entwicklung, aber dazu kommen wir doch jetzt. Und dann würde ich einfach vorschlagen, wenn wir ich wüsste jetzt nichts weiteres, was wir noch besprechen müssen, dann können wir
lass uns direkt loslegen.
Übergehen zu
Neues aus dem Repo.
Und da fange ich ja direkt an. Und zwar hat der ein oder andere für euch, also vielleicht hat der ein oder andere, wenn ihr das nicht habt, solltet ihr euch das angucken, ein Pi-Hole zu Hause stehen. Und zwar ist das ein ursprünglich für den Raspberry Pi gedachte kleine Mini-OS, was ihr euch da drauf flashen könnt, welches quasi einen DNS-Server bereitstellt und euch netzwerkweit einen Ad-Blocker bereitstellt. Also der ruft die Blocklisten ab und sorgt dafür, dass DNS-Requests zu diesen Werbetreibenden quasi abgeblockt werden, also auf Localhost umgeleitet werden. Und ihr könnt, wenn ihr euch diesen DNS dann in eurem Router als Standard-DNS eintragt, haben dann alle Geräte auf bei euch im Netzwerk automatisch weniger Werbung, so die Hoffnung. Und Pi-Hole hat Version V6 veröffentlicht und ist dabei in großen Teilen quasi neu geschrieben worden, also ein Rewrite, um es zu verschlanken und zu vereinfachen. Und die Hauptkomponente, Pi-Hole FTL heißt die, die integriert jetzt einen eigenen Webserver mit REST-API. Vorher musste man da so einen Light-HTTPD und PHP-Support nebenbei laufen lassen quasi, das fällt jetzt weg. Lua-Scripting-Support gibt es schon länger drin. Sie haben das UI redesigned in Teilen, gibt jetzt auch einen Experten- und einen Basic-Mode, HTTPS-Support nativ integriert und auch das Docker-Image haben sie auf Alpine als Basis umgestellt. Das ist so eine ganz schlanke Version, zusammen mit der Vereinfachung, dass auch der Webserver wegfällt, ist das Docker-Image deutlich schlanker geworden. Ein Hinweis noch, falls ihr darauf migriert, die Config-Formate haben sich auch angepasst. Er migriert die Config vom alten Format nach oben, aber es ist nicht mehr zurückstellbar. Also probiert vielleicht aus oder macht euch eine Sicherung, wenn ihr upgradet auf Version 6 von Pi-Hole.
Ich habe einmal noch eine ganz kleine News mitgebracht, nämlich am heutigen Tag endet der Meilenstein für die GIMP-Version 3.0.
Was?
Es gibt noch. Ja, deswegen nur ein ganz kurzes, ne, Heads up, es ist jetzt bald soweit, entweder kommt der Release dann morgen oder es gibt auf jeden Fall noch zwei Sachen, ein Critical Ticket und ein Blocker, der tatsächlich noch erledigt werden muss, aber wenn das der Fall ist oder wenn das vielleicht sogar noch in den nächsten paar Tagen gefixt wird, dann haben wir also hoffentlich in der kommenden Woche dann endlich unser persönliches Half-Life 3, nämlich GIMP 3.
Also, dass ich das noch erleben darf, ja, das ist ja, GIMP, eine Grafikbearbeitungssoftware, die ich schon seit sehr lange kenne und seit sehr lange in der Version 2 kenne, also.
Ja, gerne nutze, obwohl ich jetzt inzwischen mehr Inkscape nutze als GIMP, muss ich zugeben, weil, hätte gedacht, Vektorgrafiken sind leider geil für Grafikdesign. Und GIMP kann man natürlich weiterhin gerne und gut nutzen, also brauche ich immer mal wieder. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich ein Hinweis aus unserer Hörerschaft, und zwar Televido 0.5, das ist eine, also heißt im Endeffekt auf Esperanto Fernsehen der Name und er bietet die Möglichkeit, Livestreams und Inhalte der Mediatheken von den öffentlich-rechtlichen Sendern, die man so kennt, aus dem deutschsprachigen Raum entsprechend zu empfangen und abzugreifen. Und nutzt dafür die APIs, die es vom Mediathek View Projekt bereits schon gibt. In der neuen Version 0.5 ist jetzt dein Videoplayer integriert auf der Basis von Clapper und Clapper GTK. Und dementsprechend effizient läuft das ganze Ding auch. Ich kenne Clapper GTK oder Clapper Media Player schon eine Weile. Deswegen schaut da gerne mal rein und herzlichen Dank für den Hinweis. Wer sonst eben keine, also wie gesagt, das ist ja eine GTK-Applikation, die ihr einfach über FlatHub runterladen könnt. Wer jetzt nicht so auf GTK steht oder das lieber beim Browser machen möchte, der kann immer noch mediathekviewweb.de nutzen und da sogar per RSS-Feed mit Filtern und allem drum und dran sich entsprechend den Kram direkt in den Feedreader ziehen.
Dann habe ich euch mitgebracht, KiCad in der Version 9 wurde veröffentlicht. Und zwar könnt ihr mit KiCad eure eigenen Platinen und PCBs unter Linux designen und als Open Source Software. Und da gab es in der früheren Zeit, Eagle hieß das, glaube ich. Das war nicht Open Source, aber das hat man, wenn man im kostenlosen Hobbybereich arbeiten wollte, konnte man das nutzen. Das ist dann aber auch, gab es nur noch in einer sehr alten Version kostenlos. Und dann gab es sehr viele professionelle Software, die schweineteuer war. Und dann gab es so ein paar einfache Webprogramme und sowas, aber wenn man wirklich, sag ich mal, halbwegs professionell arbeiten wollte, da hat KiCad unglaublich aufgeholt mit der Major-Version 8 vor 2 Jahren oder so, oder einem Jahr wurde die released, und jetzt 9 ist die Fortsetzung davon, wo es viele weitere Tools gibt, die die Professionalisierung machen, also es gibt zum Beispiel sowas wie Jobsets, dass ihr irgendwie eure DRC-Kontrollen, Exporting oder so automatisieren könnt und irgendwie sowas Jobset speichern könnt. Eine Sache, die ich auch ganz praktisch finde, weil ich selber nutze, KiCad kann jetzt Dateien embedden in seinen Projekten. Also ihr könnt sowas wie Fonts oder 3D-Models oder so embedden und die brechen nicht, wenn die Dateien daneben liegen und irgendwie dann nicht mal an der richtigen Stelle liegen, dann brechen die Projekte nicht. Das ist auch mal ganz schön, dass das mal endlich geht. Komponenten in Klassen anteilen und so Sachen, die halt jetzt für jemanden, der vielleicht nicht so viel Platinendesign macht, nicht so viel macht. Was leider nicht Teil davon ist, ist irgendwie ein neues UI-Konzept. Das ist noch irgendwie so meine persönlichen Gripes, dass die Bedienung weiterhin nicht einfach ist. Es ist ein komplexes Thema, aber auch die UI ist relativ komplex. Das hat eine gewisse Einarbeitungskurve. Aber wenn man die einmal geschafft hat, dann ist KiCad wirklich sehr professionelles PCB-Design-Software. Und die ist jetzt in Version 9.0 raus.
Ihr habt ja mitbekommen, dass es durchaus mit Jira immer mal wieder Probleme gibt, mal abgesehen davon, dass man es einfach nicht gerne verwendet. Es gibt da viele Alternativen, um Jira zu verwenden, was von Atlassian entwickelt wird, auch nicht Open Source ist und auch, glaube ich, inzwischen eine Menge kostet. Und um da eben Alternativen zu haben, die eben Open Source sind, gibt es tatsächlich eine Applikation, die jetzt nochmal bei Heise speziell vorgestellt worden ist, nämlich Plane in der Version 0.25. Die haben ihre Bedienoberfläche überarbeitet und Änderungen im Projekt- und Arbeitselement und bei den Projekt- und Arbeitselementen umgesetzt, als auch Performance-Verbesserungen mit integriert. Zudem heißen deren Issues, ne, so GitHub-Issues und Co., heißen dort nicht mehr Issues, sondern Work-Items, weil sich Plane eben nicht nur fokussieren möchte auf die typischen Entwickler und ProgrammiererInnen und so weiter, sondern auf die Möglichkeit, auch anderweitig eingesetzt zu werden, bei Leuten, wo es nicht so sehr um Code geht. Grundsätzlich lässt sich mit diesen Work-Items, die es dann gibt, auch deutlich besser der Projektfortschritt und das Projektmanagement verbessern und nachvollziehen. Und es gibt eine neue Startseite, die nochmal einige Anpassungen ermöglicht. Ja, bestimmte Bedienelemente konnten hinzugefügt werden. Und Widgets, sowas wie Quicklinks, die innerhalb von Projekten und Seiten verlinken können. Oder Lesezeichen, die auf externe Quellen verweisen. Zudem allgemeine Performance-Updates unter anderem auch bezüglich APIs für bestimmte Projekte, so dass man das entsprechend ergänzen, mit Skripten ergänzen kann und auf die APIs zugreifen kann. Natürlich das, was bei jeder neuen Softwareversion eigentlich stattfinden sollte, nämlich das Update der Dependencies, denn Plane basiert wohl auf dem Python Web Framework Django, nutzt noch eine Library namens Crypto und ES Build. Und was man noch mit drin hat, was bei Plane ganz nett ist, es werden 3 Import-Plattformen unterstützt, also der Import aus 3 Plattformen, nämlich Asana, was vielleicht viele von irgendwelcher Podcast-Werbung kennen, Linear und natürlich Jira.
Ich hoffe mal, sie bauen nicht die Jira-Bedienkonzepte 1:1 nach, weil... Aber wenn sie es schon schaffen, dass die Seiten im einstelligen Sekundenbereich laden, dann sind sie von der Performance schon mal weit voraus insofern. wünsche ich denen da, dass das klappt und vielleicht auch eine echte gute Alternative wird. Dann habe ich euch mitgebracht Tiger VNC in der Version 1.15. Das fand ich ganz spannend, weil VNC ist jetzt ein Protokoll, was auch schon sehr alt ist, als Remote-Desktop-Protokoll, und es wird halt noch gerade auch in der X-Welt sehr stark genutzt und kann man auch noch sehr gut für Remote-Desktop nutzen. Und Tiger VNC ist ein sehr aktueller Server und Client, der jetzt in der Version auch die mehr Maustasten überträgt. Also wenn ihr so Backward- und Forward-Tasten auf der Maus habt, die werden übertragen. Auch mehr Tasten gleichzeitig. Also da ist jetzt eine Limitation aufgehoben worden, dass irgendwie mehr Sachen gleichzeitig übertragen werden können. Und hat weiter Support für Javas Viewer im Web und sonstige Sachen. Also wenn ihr Remote Desktop macht mit VNC, ist Tiger VNC etwas, was ihr euch vielleicht mal angucken wollt. Und ich habe kein Problem. Ich muss nicht ständig über Kompression reden. Das ist alles ein Vorwurf, den ich... Nein, ihr wisst ja, ich hab ja einen gewissen Faible dafür. Deswegen habe ich gleich nochmal ein Thema reingebracht. Nämlich Setstandard hat ein neues Release gehabt. 1.5.7, und das wollte ich euch auch mitteilen, weil ich mich immer wieder freue darüber, wenn sich das Projekt weiterentwickelt. Das hat zum Beispiel bei Block Sizes unter 120 Kilobyte 10-20% Geschwindigkeit erhöht und bei sehr großen Dateien auch die Kompressionsstärke um 1-2% auf verschiedenen Leveln erhöht. Unter anderem ein neues Level eingeführt namens Max, welches quasi extrem viel Zeit und RAM braucht, also das total übertrieben viel macht, aber dadurch nochmal schafft, eine gewisse stärkere Kompression zu machen. Das wäre mal ganz interessant im Vergleich zu XZ, weil XZ tatsächlich ein Kompressor war, der mittlerweile auch sehr lange gebraucht hat und sehr viel Speicher genutzt hat, aber dafür immer noch ein Tacken besser sein konnte als Z-Standard. Habe ich keine Benchmarks gefunden, wie die sich da vergleichen. Was aber spannend ist, dass auch diese Version für den nächsten Kernel aufgenommen wird. Das heißt, die Kernel-interne Implementation für das Kernel-Image, für File-System, die irgendwie Festplattenkompression unterstützen, da basiert der Z-Standard-Code noch auf 1.5.3 und der wird im nächsten Kernel dann geupdatet und unterstützt auch Z-Standard 1.5.7, kriegt also die ganzen Updates aus den letzten Releases alles mit. So, und damit machen wir weiter mit
Newsflash.
Und mit Kompression höre ich in der letzten Kategorie auf und mit Kompression mache ich in der nächsten Kategorie weiter. Ihr wisst auch, dass ich ein großer Fan bin von dem Bildformat JPEG XL, welches tatsächlich sehr viele aktuelle Entwicklungen in der Algorithmen zur Bildkompression mitgenommen hat und Rückwärtskompatibilität zu JPEG-Bildern ermöglicht. Funktionen wie Transparenz, Farbräume, also es ist ein Format, was alles Mögliche kann, dabei noch extrem gut ist, auch noch sehr schnell ist und in fast allen Benchmarks irgendwo teilweise die anderen Formate, WebP und was es da nicht gibt an moderne Formate, übertrifft und auch solche lustigen Features hat, wie dass, wenn man Progressive ein JPEG XL lädt, dann kann man große Teile der Bildinformation schon sehen, auch wenn man nur irgendwie 10-20% der Datei geladen hat. Und man könnte zum Beispiel eine Kontrolle des Clients, wie viel Daten sie laden wollen und wie viel von einem Bild, könnten dann einfach nur 10% des Bildes laden und hätten trotzdem sinnvolle Bilder, die angezeigt werden. Und so ein Haufen Funktionen, warum ich JPEG XL als das moderne Fileformat sehe, weil es auch von den Lizenzen und Patenten her offen ist. Ihr wisst aber, ich habe erzählt, letztes Jahr, vorletztes Jahr war das schon, hat Google das so ein bisschen abgeschossen, indem sie JPEG XL Support im Experimental Branch für Chrome eingestellt haben und damit quasi dem Todesstoß gegeben haben, weil wenn Chrome es nicht unterstützt, dann ist halt fraglich, wie sehr es im Web weiter unterstützt werden konnte. Was jetzt in den Nachrichten vor kurzem ein bisschen aufgekommen ist, ist ein Reddit-Post, wo jemand darüber gesagt hat, oh, Firefox unterstützt jetzt JPEG XL, es ist jetzt ein Haken in der Nightly, also kommt JPEG XL demnächst nach Firefox. Muss ich leider enttäuschen. Dieser Haken, dass man JPEG XL Support in der Nightly anmachen kann, ist schon seit irgendwie ein paar Jahren da in Firefox drin. Und der wird nicht in irgendeinem Release aktiviert und Firefox kann nicht von Haus aus JPEG XL. Was ein bisschen traurig ist, ich habe nochmal geguckt, was auch die Begründungen waren, auch von Mozilla jetzt. Ich meine, Google ist eine Sache. Da ging es aber auch vor allem um die komplexe Codebasis von JPEG XL. Und mittlerweile gibt es eine neue Referenzimplementation, JXL-RS, die in Rust geschrieben ist, die gerade diese Sorgen angeht und auch versucht, da eine stabilere Codebasis mit einer Memory-Safe-Sprache zu haben. Und deswegen hoffe ich, dass es da vielleicht neue Motivation gibt und vielleicht doch nochmal irgendjemand zu sich kommt und JPEG XL als Format fürs Web für Bilder ermöglicht, weil das würde mich wirklich sehr freuen. Dann ein Thema, wenn ihr Images auf USB-Sticks, SD-Karten oder so überträgt. Da gibt es ja ein paar GUI-Tools und eins davon ist der Balena Etcher, der wird auf der einen oder anderen Webseite quasi empfohlen als das Tool, womit man ein Image mal auf den USB-Stick ziehen kann. Unter anderem Tails, die Distribution für anonymen Internetzugang, hat in ihrer Doku noch den empfohlen. Und der ist zwar Open Source, aber es gab jetzt an Tails ein Issue, was quasi gemerkt hat, dass es da Datenschutzbedenken gibt, dass der Balena Etcher tatsächlich während des Schreibens eines Sticks solche Dinge wie IP und welches Images etc. zum Hersteller zurücksendet. Es ist nicht ganz klar, ich konnte nicht im Detail herausfinden, ob nur an den Hersteller oder auch an Google oder sonstige Tracking-Collection-Dienste, aber er schickt halt Daten zurück, was halt irgendwie privacy-technisch ein totales Problem ist, gerade für so eine Distribution wie Tails, weswegen sie jetzt ihre Dokumentation umgeschrieben haben und Rufus da empfehlen, um das Tails-Image zu flashen. Also wenn ihr den Balena Etcher verwendet, solltet ihr das nochmal überdenken, ob ihr da nicht eventuell ein alternatives Tool verwenden wollt. So, und dann kommen wir zu dem Thema, was ich bereits am Anfang geteasert habe. Und zwar gab es ein bisschen Drama rund um Flatpak bei Fedora. Und ich versuche die Geschichte jetzt nochmal ein wenig zu rekonstruieren, damit wir alle denselben Kontext haben. Und zwar hat das OBS-Team, die Open Broadcast Studio, diese Screen-Capture-Software, die wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, hatten sich gemeldet, dass deren Flatpak-Version auf Fedora kaputt ist. Und insofern ist das ein Problem, weil die Nutzer sich bei OBS melden und sagen, dass das OBS-Studio gewisse Funktionen da irgendwie im Arsch sind und nicht funktionieren. Und die OBS-Leute dann feststellen, dass sie nicht das offizielle Flatpak von OBS verwenden, sondern eins von Fedora. Warum tun sie das? Weil Fedora selber viele RPM-Pakete von sich repackaged als Flatpak und ein eigenes Flatpak-Repository anbietet, was per Default aktiviert ist bei Fedora. Das heißt, wenn ihr eine aktuelle Fedora-Distro verwendet, habt ihr ein Repository von Flatpak-Paketen, die aus Fedora-RPM-Paketen erstellt werden. Und diese Pakete waren einfach broken. Das ist gerade bei OBS, was mehrere Komponenten und Dependencies hat. Ich glaube, da in dem Fall ging es um Qt, aber es geht auch um Videobeschleunigung und andere Dinge. Da ist das nicht so trivial, da ist das Packaging ein bisschen mehr involved. Und die OBS-Leute geben sich aber sehr viel Mühe und haben ein sehr hochwertiges Flatpak-Paket, was auch getestet und ist und gut funktioniert. Und ärgern sich dann, wenn sie Bug-Reports kriegen von Nutzern, die gar nicht das offizielle Flatpak verwenden und das auch gleich gar nicht wirklich wissen. Und sind dann wohl an Fedora drangetreten und haben gesagt, ey Leute, könnt ihr mal eventuell unser Flatpak da verwenden, anstatt das, was ihr gebastelt habt, weil das ist nicht richtig maintained. Und es gibt nicht, also zu meinem Kenntnisstand, keine genauen Dinge, die im Hintergrund passiert sind. Da sind aber wohl einzelne Individuen, die relativ unkonstruktiv waren, wenn nicht sogar, also es fielen Begriffe wie beleidigend, herablassend, was genau im Hintergrund vorgefallen ist, weiß ich nicht. Aber das hat die OBS-Leute irgendwann so frustriert, dass ein paar Wochen später dieses Issue eskalierte, dass das OBS-Studio ganz offiziell sagte, wir stellen jetzt einen Rechtsanspruch und untersagen Fedora die Nutzung des Namens OBS. Und Fedora muss sofort aufhören, den Namen OBS dafür zu verwenden, für ihre Flatpaks in Fedora, weil sie sonst rechtlich dagegen vorgehen wollen. Also die Rechtskeule rausgeholt, was schon ziemlich heftig ist und vielleicht auch im ersten Moment denken sich Leute, oh, wie unsympathisch von OBS-Leuten. Aber da ist im Hintergrund wohl einiges passiert und sie haben versucht, darüber zu reden und Fedora gibt halt kaputte Flatpaks raus. Und das Issue wurde von Joel Bethke geöffnet, das ist einer der Maintainer von OBS und da wurde dann auch darüber geschrieben, dass es da auch sehr viele Kontaktversuche gab und Diskussionen gab und es gab da wohl Probleme. Auch einer der Maintainer von Bottles ist eingesprungen und hatte auch erzählt, dass sie dieselbe Erfahrung haben, dass in Fedora da einiges schief läuft und man nicht ernst genommen wird als Maintainer. So, das hatte sich dann zum Glück insofern resolved. Es gab einen YouTuber, Brody, der darüber ein Video gemacht hat, auch mit Matthew Miller vom Fedora Project. Das ist der Project Leader, der auch ein bisschen beschrieben hat, dass nicht einzelne, also dass das alles nicht so strikt organisiert ist und ein paar einzelne Personen vielleicht auch nicht genau immer die Meinung von Fedora vertreten. Hat aber erklärt, dass der Grund von Fedora dafür ist, dass die RPM-Builds natürlich von Fedora getestet sind, die Fedora QA durchlaufen und dadurch die Flatpaks quasi sicherer sind. Also sie hat über Sicherheit argumentiert und hat im gleichen Atemzug über Flatpak gesagt, das wäre ja wie der Wild West, da könnte ja jeder alles hochladen und deswegen ist die Sicherheitsanforderung an Flatpak da wesentlich kritischer, also an FlatHub, wo es die Pakete gibt, und hat da so ein bisschen ungünstig über FlatHub gesprochen. Und das hat dann wiederum FlatHub-Maintainer, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht mit rausgeschrieben, hat einen Blogpost dazu veröffentlicht. Jordan Predatis hieß er, der quasi gesagt hat, dass der willfully ignorant about FlatHub und quasi maliciously es schlecht redet, weil er anscheinend gar keine Ahnung hat, wie FlatHub funktioniert, und hat dann ein bisschen ausgelegt, dass FlatHub sehr wohl sehr viele Quality-Kontrollen hat, dass man nicht einfach Sachen hochladen kann, dass man begründen muss, was für Rechte man braucht, weil Flatpaks sind ja isoliert und haben nur gewisse Rechte am System, dass es da Kontrollen gibt, dass man nicht ein Paket einfach die Rechte erweitern kann mit einem Update, während zum Beispiel bei Fedora, wenn man ein RPM einmal ins Repository kriegt und dafür ein Maintainer wird und durch diese QA einmal gekommen ist, man dieses RPM einfach updaten kann und es vielleicht mehrere neue Rechte gibt und es da irgendwie niemand interessiert. Also sogar vielleicht sogar schlechter ist als bei Fedora. Und quasi das Flatter-Projekt in komplett falschem Licht dargestellt wurde. Ich hatte diesen Post gelesen und fand den auch super spannend und habe auch viel über FlatHub gelernt. Ist mittlerweile auch noch verlinkt, ein FlatHub Review Guideline, die quasi detailliert darlegt, wie viel Qualitätskontrollen es bei FlatHub gibt und dass da wirklich auch Human Review und viele Sachen berücksichtigt werden. Und der Matthew Miller ist dann ein zweites Mal bei Brody im YouTube-Interview aufgetreten, hat das dann nochmal versucht zu erklären und hat sich dann dafür entschuldigt, dass er das ein bisschen falsch gesehen hat. Long story short, es ist bescheuert, dass Fedora Flatpak-Pakete baut. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, vielleicht hatten irgendwelche Lawyer im Hintergrund denen gesagt, es ist rechtlich sicherer, wenn wir nur RPM-Pakete mitliefern, anstatt also von unseren eigenen Sachen, die wir kontrolliert haben. Es ist aber vollkommen bescheuert. Flatpak gibt sich viel Mühe, ordentliche Flatpaks zu machen. Und ja, die Maintainer zwischen dem OBS-Paket und Fedora haben sich mittlerweile geeinigt, ist auch wieder alles Wogen geglättet, es gab eine Aussprache, sie haben eine Lösung gefunden. Ich glaube auch, das Originalpaket von OBS wird demnächst in Fedora verfügbar sein. Aber hätte man sich sparen können, würde Fedora nicht erst auf die blöde Idee kommen, selber Flatpaks anzubieten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hast du dazu einen Kommentar, Dennis?
Ich habe ja damals, bevor ich jetzt zur OpenSUSE Tumbleweed MicroOS gewechselt bin, ja nach einer anderen Immutable Distros Ausschau gehalten. Und da war natürlich eine der bekanntesten Immutable Distros, abgesehen von NixOS, Fedora Silverblue. Und da muss, was soll man sagen, da gab es diese Fedora Flatpaks Repos auch voreingestellt, sogar so sehr voreingestellt, dass man FlatHub nachträglich erst noch installieren musste, beziehungsweise bekam bei der Installation eine Auswahl, ob man die dazu packen möchte, aber vorausgewählt waren die Fedora Flatpak Repos. Und da muss ich sagen, die waren sehr, sehr schlecht maintained. Also, und damit meine ich jetzt nicht, ich kann nicht über die Qualität, also inwieweit die sicher sind oder nicht sicher sind, sprechen. Aber wenn ich da so höre, dass sie dann aus dem RPM zusammengebastelt worden sind, um sie dann in FlatHub rein zu, in den FlatHub oder Flatpak Standard reinzudrücken, mag ich da so ein bisschen zu bezweifeln, wie sicher das dann ist. Das ist ja sowieso immer das Ding. Es gibt einen riesen Vertrauensvorschuss gegenüber die Leute, die in der Distro die Paketierung machen. Das ist zum Beispiel dann bei FlatHub doch ein bisschen anders, weil bei FlatHub hat man ja die Möglichkeit, selber Sachen zu verifizieren, dass das auch wirklich von den ursprünglichen Entwicklern kommt und so weiter und so fort. Aber gut, anderes Thema. Als ich damals Silverblue ausprobiert hatte, hat es dauernd Probleme gegeben im Sinne von, dass entweder die Sprachen nicht übernommen worden sind oder irgendwelche anderen Localization-Dinge, keine Screenshots vorhanden waren im GNOME Software Center, was ja gerade unter Fedora Silverblue oder grundsätzlich unter Fedora das Standardding dann war. Das heißt, es hatte einfach keine Kompatibilität mit den anderen. Es hatte einfach die wichtigen Informationen, die ich halt für eine Auswahl brauchte, einfach nicht mit dabei. Und das ist bei FlatHub halt eher da gewesen. Und dann hatte ich auch, davon ab und bin dann bei Tumbleweed gelandet, weil die dann einfach standardmäßig auf FlatHub basieren und das auch super läuft bisher.
Ich hatte das damals schon gehört, als Fedora damit anfing, und habe mir damals schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also ich Also es gibt so für mich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist generell, dass die Leute, die die Packages maintained haben in Fedora, die Flatpak Packages, quasi als die Maintainer ankamen und gesagt haben, hör mal, ihr macht Scheiße, dass sie da ihren Mund aufgemacht haben und nicht gleich klein beigegeben haben. Da scheint einiges schiefgelaufen zu sein. Nur ich, wie gesagt, vielleicht habe ich es überlesen, vielleicht gibt es irgendwo die genaue, was da passiert ist im Hintergrund, aber ich habe das erst auf Anhieb nicht gefunden. Das ist ein Problem. Und generell ist natürlich die Frage, wenn man als Distribution Pakete bereitstellt, möchte man natürlich seinen Nutzern ein gutes Erlebnis bereitstellen. Und das ist halt die Aufgabe, die Pakete so zu packen, wie sie in der Distro laufen, war jetzt typische Aufgabe der Distribution selbst. Aber gerade bei Flatpak, wo es auch diese Namespaces gibt, wo man quasi, wer baut jetzt das offizielle Keycard-Paket, das offizielle OBS-Paket etc. Wenn der Maintainer selbst kein Flatpak maintained und das irgendjemand anders baut, das ist cool, dass das geht, das ist toll, dass das geht. Das ist meiner Meinung nach nur so lange legitim, bis der Maintainer sagt, will ich nicht mehr. Und wenn der Maintainer selbst ein schlechteres Flatpak, was schlechter funktioniert, bereitstellt, sollte eine Distro jederzeit trotzdem das Upstream-Paket von dem Maintainer bereitstellen. Weil der Nutzer, wenn er ein Programm, wenn er damit Probleme hat, eher auf den Programmautor zugeht, als auf die Distribution. Und Distribution, natürlich soll die versuchen, schöne Erfahrungen für ihren Nutzer zu machen. Aber ich finde, wenn der Maintainer ein Paket bereitstellt, dann sollte das immer das sein, was die Referenz ist, weil der Maintainer, sage ich mal, der Herr über die Software ist, der Herr auch über den Namespace sein sollte. Und wenn er sagt, ich bin das Keycard-Paket und das ist auch wirklich der Maintainer von Keycard, dann sollte das das Keycard-Paket sein.
Genau, es geht da so ein bisschen um Defaults. Ja, also es ist ganz klar, dass für mich FlatHub als Default eingestellt werden sollte. Und es kann ja mal sein, aus welchen Gründen auch immer, dass FlatHub irgendwelche Probleme hat oder, weiß ich nicht, vielleicht sogar wegen Zensur oder so in anderen Bereichen geblockt wird oder so. Dass man dann nochmal ein Backup-Repo hat, ja, wo dann die Frage gestellt wird bei der Installation, hey, FlatHub ist gerade nicht erreichbar, können wir dir das vielleicht anbieten? Ne? Oder dass man eben die Möglichkeit hat, vielleicht, wenn der Hauptmaintainer eben die Arbeit scheiße macht, ja, dass dann doch das Packaging-Team von der Distro es doch besser macht, dass ich zumindest die Option habe, es auszuwählen. Das ist ja in Ordnung. Da habe ich ja noch nicht mal was gegen. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die Auswahl von Mirrors. Ja, also natürlich kann ich alles langsam über Debian.org runterziehen oder ich kann mir halt einen besseren Mirror raussuchen. Ich habe das Problem auch witzigerweise bei Portman gehabt oder bei Docker, ja, also hier OpenSUSE, ne, das, was sie bei FlatHub und Flatpak eigentlich richtig machen, das machen sie dann, sagen wir mal, bei Docker bzw. Portman nicht so gut, weil jedes Mal, wenn ich da von OpenSUSE den Mirror auswähle, dann bauen meine Docker-Images nicht. Das ist halt nicht so geil. Aber ja. Ich habe halt noch eine Möglichkeit zurückzugehen, ne, oder dann Docker einfach als Standard-Repo oder Mirror einzustellen. Und darum geht's. Da geht's dann doch wieder ein bisschen um Auswahl. Und ich gebe dir schon recht, wenn dann der Maintainer um die Ecke kommt und sagt, hey, ihr baut da Scheiße und ich habe am Ende die Scheiße an den Hacken kleben, dann kann man das natürlich auch entfernen. Aber wenn der Maintainer selber Scheiße baut, dann ist vielleicht auch nach und nach mal Zeit, da eine Fork von umzusetzen.
Gut, aber dann müsste das optisch für den Endanwender klar markiert sein. Das ist jetzt Programm.
Ganz klar.
Bla. Und Warning Label, this is known to be broken und das ist bla bei Fedora und dann kannst du das dir aussuchen oder so. Aber dass man dann als Nutzer denkt, man installiert das Originalprogramm und da ist noch irgendwie, also ich verstehe den Frust der Leute von OBS, gerade die so viel Energie da reinstecken, ihr Flatpak zu maintainen. Und was ich bei der ganzen Geschichte halt gelernt habe, ist halt, ich habe es euch auch nochmal verlinkt, diesen Flatpak Review Guidelines von FlatHub, das ist nicht so, dass jeder einfach was auf FlatHub hochladen kann. Also es gibt von Leuten, die auch berichten, sagen, das ist deutlich anstrengender als bei jeder Distro, weil es so viele automatisierte Tests gibt, Human Reviews, man auch quasi begründen muss, warum man gewisse Rechte braucht. Und wenn man da eine Anwendung hat, die nichts mit Kamera macht, kann man der nicht einfach Kamerarechte geben auf FlatHub. Das wird abgeblockt. Deswegen war ich sehr positiv überrascht, wie viel Mühe die sich da geben. Nun denn, die Links habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Wer möchte, kann dann noch weiter stöbern, aber wir machen mal weiter mit den Themen. Und zwar habe ich hier noch Wayland Color Management Protocol. Die Erweiterung ist endlich nach 12 Jahren fertig. Also die ersten Ideen, wie man das Wayland Protocol quasi erweitern kann, um Farbmanagement, Color Space Management, gab schon vor 12 Jahren und jetzt ist die Extension offiziell gemerged worden. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Es war aber auch sehr viel Input notwendig von sehr vielen Seiten und da geht es um verschiedene Farbräume, da geht es auch um HDR-Darstellung von Filmen von Spielen und auch irgendwie im Webbrowser, wenn Sachen übertragen werden, muss man Standards finden zwischen Bildformaten und dem Anzeigeprogramm bis hin zum Display-Server, dass die Daten da richtig durchgereicht werden. Und endlich ist das in Wayland drin, was ich persönlich auch total positiv und gut finde. HDR und auch Farbkalibrierung ist unter Linux etwas, was wo es hinkt, wo ich angefangen habe, noch zu X-Zeiten mich mehr mit Farbkalibrierung für Fotobearbeitung zu beschäftigen. Jetzt in Wayland wird das endlich stärker. Wobei man noch sagen muss, in dem verlinkten Artikel wird darüber gesprochen, dass die Kalibrierungsdaten von Kolorimeter, dass die vernünftig umgerechnet werden können und in vernünftige Farbprofile umgesetzt werden können. Dafür gibt es noch keine einheitlichen Standards. Also diese professionelle Farbkalibrierung, Fotoeditierung ist etwas, wo es noch ein bisschen Arbeit bedarf. Aber schön zu sehen, dass wir da schon so weit sind, dass das Protokoll, zumindest die Extension, nun offiziell released ist.
Ich habe uns mal was ganz Neues mitgebracht, nämlich mal wieder Open Hardware, aber nicht unbedingt im Sinne von Firmware oder sowas, sondern im Kontext von Permakultur und unabhängiges Wohnen und Leben. Es geht da um das Projekt Ecolibre, was es erst seit 2023 gibt. Die Idee da, und die haben jetzt ihren ersten den Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Und es geht primär darum, so die Grundbedürfnisse von Communities, also jeglicher Communities irgendwie abzudecken, von sauberem Wasser bis hin zu irgendwie einer ordentlichen Unterkunft, Elektrizität natürlich und wie kann man denn sowas umsetzen, wenn man jetzt die Überbleibsel, Müll beispielsweise oder anderes entsprechend verarbeiten und lagern und wieder einbringen quasi in einen ökologischen Kreislauf. Und da gibt es drei Hauptpunkte, die in dem Jahresbericht 2024 aufgetaucht sind. Das erste ist, dass sie in Ecuador versuchen, Land zu finden. Land, was sich dafür eignet, so etwas mal auszutesten. Also quasi eine kleine Ministadt, oder zumindest erstmal einen Ort, wo man eben ein Gebäude hinstellen kann, was genau unter Beweis stellt, quasi als Konzept, dass das funktioniert. Das soll dann alles Open Source zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt's noch so die ersten, den ersten Progress bezüglich bestimmter Prototypen. Und es gibt nochmal Designveränderungen beim sogenannten Launch Nest und Treasure Tower. Das sind zwei derer Produkte in Anführungszeichen oder Ergebnisse oder Projekte, Unterprojekte, die die entwickelt haben. Also zuallererst, brauchen sie ja entsprechend viel Platz, und nennen dieses Launch Nest ist im Endeffekt ein Gebäude für 30 Personen, wo man eben nachhaltig drin leben kann, mit einem kleinen Fußabdruck und so weiter und so fort. Also auch nicht nur CO2-Fußabdruck, sondern tatsächlich auch Flächenverbrauch ist deutlich reduziert. Da oben auf dem Dach sollen 72 Solar Panels drauf. Es gibt sogar Solar Concentrators heißt das. Also hast du Parabolspiegel, die dann sogar noch mehr der Sonnenstrahlen einfangen und nochmal mit auf die Solarpanels mit draufpacken. Grundsätzlich die Struktur, auch die Höhe und so weiter des Gebäudes soll erdbebensicher sein und es soll aber auch einen Keller geben, in dem dann Sachen gelagert werden können. Es gibt Fortschritte, wie gesagt, bei dieser Lifeline. Diese Lifeline ist ein Teil der Infrastruktur, die versucht, so sauberes Wasser wie nur möglich zu schaffen. Also das heißt, man hat entsprechend mehrere Filtermechanismen, primär erstmal von Regenwasser, aber dass man erstmal überhaupt Wasser zur Verfügung hat und wie das aufgebaut werden muss, damit man an dieses Wasser ran kann. Also es geht von ganz grobem, von irgendwie Blättern oder so, bis runter zu Bakterien oder Parasiten, die sich möglicherweise im Wasser befinden und wie man die da rausbekommt. Und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es neben diesem Launch Nest, das ist das eine, gibt es eine sogenannte Genesis Booth. Das ist ein weiteres Unterprojekt. Das ist quasi die kleinste Form dieser Solar- und unabhängigen Solareinheit. Das heißt, das ist quasi ein Gebäude, sieht so ein bisschen aus wie so ein Container. Man kann dann so zwei Dächer da dran ankleben, so ungefähr, die dann so einen Unterstand bilden. Und da oben drauf sind wieder mal PV und Co. mit dabei. Das heißt, wenn man irgendwo, jetzt kein komplettes Gebäude, riesiges Gebäude braucht für 30 Leute, sondern nur, wo eine Person dann einen Zwischenstopp hat oder so, dann wäre das eine Möglichkeit, das schnell aufzubauen. damit man da eine entsprechende Elektrizitätsversorgung hat, wo dann auch alles andere Mögliche dran angebaut werden kann. Und der sogenannte Treasure Tower ist deswegen sehr witzig, weil da geht es um Human Waste, ja, jeglicher Form. Ja, und der soll entsprechend auch hoch sein, also 8x8 Meter in der unteren Ebene und kann dann immer wieder oben drauf aufgestockt werden, je nachdem, wie viel notwendig ist. Und da geht es einfach darum, wie kann man mit den, ja, muss man sagen, mit den Fäkalien und den Essensresten tatsächlich dann Kompost umsetzen, den man dann wieder in die Umgebung abgeben kann, der unschädlich ist, der keine hohe Nitratbelastung hat, wie das bei Gülle der Fall ist, die wir dauernd auf den Feldern und so weiter haben. Wo gemerkt, man merkt schon so ein bisschen an dem Fokus von Ecolibre, dass es sich primär an Entwicklungsländer richtet. Aber das heißt ja nicht, dass wir da nicht auch von lernen können. Und gerade wenn es da so Open Hardware ist, es ja schon irgendwo, wenn auch jetzt nicht im elektrischer Hardware unbedingt, wenn es da schon Konzepte gibt. Vielleicht kennen noch einige Open Source Ecology. Da ist es sogar noch ein bisschen abgefahrener. Da werden nicht nur Gebäude mitgebaut, das ist auch relativ weit fortgeschritten inzwischen schon. Also gibt's auch schon einige Jahrzehnte, also ein Jahrzehnt, glaube ich, mindestens schon. Sondern da hat der Projektleader und andere, die sich da angeschlossen haben, die haben sogar versucht, alle möglichen größeren Geräte selbst baubar zu machen. Also das heißt, es gab dann Bagger und einen Transporter und so weiter und so fort, den man dann aus ein paar Metallstreben zusammenschweißen konnte, mit einem irgendwie schnell verfügbaren Motor ausstatten konnte und die Schaufel dann auch nochmal relativ schnell irgendwie zusammenschweißen konnte. Und das heißt, man hatte quasi so eine ganze Galerie von unterschiedlichen schwerem Gerät, das nutzbar war. Und Ecolibre versucht das jetzt erstmal ganz im kleinen Rahmen, erstmal mit einer Grundversorgung hinzukriegen, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, Wasser und Zugang zur Elektrizität. Kommen wir zu einer Untergruppe, einem Team von Debian, also wieder zurück zur Open Source Software, Debian Med. Das Debian Med Team, also MED für Medical, hat einen Sprint umgesetzt in Berlin vom 15. und bis zum 16. Februar. So ein Wiki-Beitrag zu, ein Wiki-Eintrag zu. Und das Debian Med Team macht Folgendes. Sie arbeiten an den Softwarepaketen, die in irgendeiner Weise assoziiert sind mit Medizin oder Research oder Life Sciences, also alles, was so Bio beispielsweise ist und noch viele weitere, ja, also Biomedizin und. Und versuchen, diese zur Verfügung zu stellen, eben in Debian. Da gibt's 7 Entwickler, also ist jetzt kein riesiges Team, und noch einzelne Contributors, die sich da getroffen haben und in diesem Sprint viele Bugs gefixt haben. Auch einige, die für neues Release sehr kritisch waren und haben auch upstream nochmal, haben nicht nur da ging es jetzt nicht nur darum, dass die Paketierung verbessert wird, sondern dass auch upstream-Versionen verbessert worden sind und dann auch hochgeladen wurden. Ja, und Long-Term-Goal ist, dass man noch mehr Leute einladen kann zu diesem Debian-Sprints, weil die Debian-Med-Sprints, weil sie tatsächlich auch viel vorangebracht haben, auch an Paketen, die jetzt nicht direkt tatsächlich mit Medizin zu tun haben. Dementsprechend schaut da gerne mal rein, wenn ihr daran interessiert seid, der Wiki-Eintrag und so weiter, das haben wir alles euch entsprechend verlinkt in den Shownotes.
Das ist tatsächlich ein Konzept, was ich auch bei anderen Projekten schon gesehen habe, wo so eine Art Sprint oder Event halt wirklich organisiert wird, wo Leute in Voice-Chats rumsitzen, wo es Live-Output zu gibt, Videoform oder Audioform oder so, wo Leute animiert werden, Neulinge herangeführt werden an Projekte oder halt jetzt ein spezielles Thema bearbeitet werden. Und in dieser kreativen Atmosphäre kommt dann meistens auch deutlich mehr Output bei rum. Das ist natürlich Arbeit, sowas zu veranstalten, aber als Projekt durchaus lohnenswertes Ding, um dann auch Leute zu motivieren, in gewissen Bereichen halt mal aktiv zu werden, weil man sich sonst ja manchmal ein bisschen alleine fühlt, wenn man abends irgendwie am Rechner sitzt und irgendwelche Software hackt. Und dann ist es vielleicht zusammen manchmal schöner. Gut. Und von mir gibt's Neuigkeiten zu einer neuen Hardware. allerdings nicht Open Hardware und nicht ganz Open Source und trotzdem habe ich sie euch mitgebracht, weil die Linux, viele Linux-Entwickler suchen so ein bisschen die Alternative zu Lenovo, nachdem die Lenovo-Qualität nicht unbedingt besser geworden ist über die letzten Jahre, und hat sich Framework etabliert als Hersteller von Modular, Hardware und Möglichkeiten, Notebooks, die man auch, sage ich mal, halbwegs ökologisch aufrüsten kann, indem man nicht das ganze Notebook wegschmeißt, sondern zum Beispiel nur das Mainboard austauscht. Und Framework hat neue Hardware announced, und zwar ein 13-Zoll-Laptop jetzt mit AMD-GPU, Wi-Fi 7, was bei $900 startet, ein 12-Inch-Notebook, was so ein 2-in-1, was man so umklappen kann als Tablet, quasi für Studenten, ist deutlich günstiger gedacht, hat auch ein Touchscreen und verschiedene Farben, hat auch einen dickeren Rand und ist jetzt nicht so leistungsfähig, aber vielleicht für die Klasse der Studenten tatsächlich interessant, auch mit dem Touchscreen vor allem. Hey Framework, mach doch mal ein Touchscreen bitte generell in die anderen Modelle rein, fände ich auch cool. Und ein spannender Hardware, der ein Desktop mit einem AMD Ryzen AI Max ist, eine CPU, ein System on Chip mit iGPU, die wirklich viel Power hat, also auch als Gaming-PC geeignet, und das alles in einem Gehäuse, in einem 4,5 Liter Mini-PC-Gehäuse. Also auch furchtbar kompakt, und der RAM allerdings ist nicht wechselbar. Und wenn man jetzt denkt, Framework ist doch gerade so für modulare Hardware, jetzt haben den Desktop-Rechner, man kann den RAM nicht wechseln. Naja, sie haben mit AMD gesprochen, und dieser Ryzen AI Max hat halt einen extrem breiten Speicherbus, bis zu 256 Gigabyte pro Sekunde, Gigabit pro Sekunde, also extrem breiter Speicherbus, und den anbinden zu können, funktioniert mit klassischen Modulen einfach nicht. Und nur wenn sie den halt per Hardware anbinden. Sie haben mit AMD zusammengearbeitet, und da gab es halt nicht die Möglichkeit, das modular zu machen. Man muss bei der Ausstattung des PCs vorher auswählen, wie viel man will, kann allerdings bis 128 Gigabyte RAM auswählen. Und weil der so schnell angebunden ist, ist der auch als GPU-RAM, also es ist wirklich ein Gaming-Beast. Man kann auch AI, wenn man sowas macht, lokal Models ausführen. Und Framework hat auch quasi noch committed, dass ihr Linux-Support auch ein Ziel ist. Also sie testen mit Fedora, mit Ubuntu, auch fürs Gaming, zum Beispiel mit Bezite, was ja so eine Gaming-Distro ist. Und das ist schön zu sehen, dass ein Hersteller das dann auch wirklich ernst meint und da Support liefert und da mit der Community zusammenarbeitet, dass das auch alles vernünftig unter Linux und Open Source läuft. Und ich habe bereits mein zweites Framework-Gerät und werde dieser Firma auch weiter, glaube ich, treu bleiben. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden.
Ich komme auch nochmal mit ein bisschen Hardware um die Ecke, aber da gehen wir mal genau in die andere Richtung. Also nicht den Endgaming-PC, sondern ein ganz kleines Device auf der Basis von einem Raspberry Pi Pico. Es nennt sich Pico Calc. Es ist ein eigenes Kit und ist so eine Art Handheld-Terminal. Ist sehr, sehr sparsam ausgestattet. Hat einen SD-Karten-Slot, ein kleines Display. Ist gerade mal so groß, ja, ich glaube sogar kleiner als ein Gameboy. Ist per USB-C aufladbar, hat einen 3,5 mm Audio-Jack drin. Ja, also ist jetzt hat 32 GB SD-Karten-Slot mit einer entsprechenden Basic-Firmware, die drin ist. Die Auflösung ist 320x320 Pixel. Also gerade mal 4 Inches, also 4 Zoll IPS-Screen. Speaker sind mit drin. Also ist ganz nett, ne, und hat ein ordentliches Glascover noch oben drauf. Kostet am Ende $75, und wir haben es jetzt einfach mal hier mit reingepackt, weil es einfach mal ein ganz spannendes Device war, was man einfach so in die Hosentasche mitnehmen kann. Genau, und ich glaube, ich habe jetzt hier nicht noch irgendwie was. Ich glaube, da waren jetzt keine weiteren Sachen dabei, ja.
Ich glaube, wenn man vielleicht Nachwuchs hat und der Sohnemann interessiert ist so für Basteln und Sachen herausfinden, und der hat so diesen Wissensdurst, das ist wie damals mit diesen Homecomputern und so, wo man als Elternteil selber nicht unbedingt wusste, was soll man damit anfangen, aber wenn da der Sohnemann oder die Tochter sich dann da anfängt einzulesen und dafür begeistert, dann kann so ein Ding tatsächlich auch ein richtig gutes Geschenk sein und die technische Versiertheit des Nachwuchses fördern, ist mir nur so als Idee gekommen. Ich hätte mich, glaube ich, als Kind total gefreut über so ein Ding.
Ja, also vor allem, es hat hier über i2c eine QWERTY-Tastatur mit dran, mit so ein paar Keys. Es hat GPIO-Pins natürlich über das Raspberry Pi Pico selber und noch ein paar Connectors für weitere GPIOs. Also, und das, was vielleicht noch eine Besonderheit ist, es hat jetzt keinen eingebauten Akku, sondern das sind einfach nur zwei Mignon-Batterien. Und damit ist es dann auch flexibel einsetzbar und auch langanhaltend, nachhaltig aufgestellt, dass man jetzt nicht dauernd irgendwie, da sollte man dann schon Akkus reinpacken, keine Batterie.
Dann habe ich zwei News für euch bezüglich Sync. Das hatte ich auch schon ein paar Mal vorgestellt. Das ist ein Kompatibilitätslayer für OpenGL auf Basis von Vulkan. Und zwar ist es so, dass den ganzen Standards bei APIs für Grafik und GPUs gibt es da verschiedene Layer und verschiedene Schnittstellen. Und Microsoft war mit DirectX quasi so der Platzhirsch, was auch im Gaming war lange Zeit. Und OpenGL hat so ein bisschen ein Nischendasein gefristet. Viele Treiber hatten dann für OpenGL, waren dann aber irgendwie so im professionellen Bereich irgendwie mehr verbreitet und der OpenGL-Support war gemischt, hinkte teilweise im Stand hinterher. Das ist alles in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Nur gerade bei neuen GPUs ist es teilweise so, dass es schwierig ist, vernünftigen, guten OpenGL-Support hinzukriegen. Also die Mesa-Treiber haben da zum Beispiel bei den aktuellen Nvidia-Open-Source-Treibern, die Niveau-Treiber, da war es ein Problem. Und Sync ist jetzt ein Kompatibilitätslayer, welches quasi OpenGL-Calls nimmt und die zu Vulkan ummodelt und das dabei sogar noch sehr performant macht und noch viel, viel kompatibler. Also es heißt, es ist super kompatibel, ist einer der kompatibelsten, was die das in OpenGL-Standard angeht, Treiber von ganz Mesa. Und da gab es jetzt auch Verbesserungen, die zum Beispiel auch solche Randfälle wie bei DaVinci Resolve Videobearbeitung deutlich verbessert haben, die Geschwindigkeit verbessert haben. Und wohlgemerkt, es gibt sehr gute OpenGL-Treiber, zum Beispiel von Radeon SI für die AMD-Grafikkarten. Die haben tollen OpenGL-Support, die sind performant, da ergibt es keinen Sinn, eine Kompatibilitätsschicht dazwischen zu machen. Aber es stellt sich jetzt heraus, dass mit neueren Grafikkarten, neueren Stacks teilweise nur noch Vulkan primär supported wird vom Hersteller oder einen Fokus hat und dass man dann einen sehr guten OpenGL-Support, also wirklich gute Kompatibilität herstellen kann, wenn man einfach Sync dazwischen klemmt. Und es geht so weit, dass der Nouveau-Treiber, der sowieso Probleme hatte, jemals Fuß zu fassen und eine gute Alternative als Open-Source-Treiber für Nvidia-Karten zu werden, da gibt es ja die Neuentwicklung namens NVK, das ist die Kernel-Komponente, und damit die OpenGL vernünftig unterstützt, weil die kann erstmal nur Vulkan, wird jetzt Mesa in der Version 25.1 defaultmäßig mit Sync bei NVK laufen. Das heißt, wenn ihr OpenGL macht, habt ihr im Hintergrund transparent automatisch Sync und es funktioniert einfach und eure Grafikbeschleunigung funktioniert und ihr habt einen Open-Source-Stack und könnt Nvidia-GPUs auch mit Open-Source-Treibern vernünftig betreiben. Finde ich sehr cool, finde ich spannend. Im Idealfall kriegt ihr davon nichts mit und es funktioniert einfach, aber es funktioniert, weil sich Leute damit sehr viel beschäftigt haben und der Mike Blumkranz zum Beispiel, der arbeitet bei Valve, da sehr viel Energie reinsteckt, sehr lustige Blogartikel immer wieder schreibt und Sync stetig verbessert, so dass OpenGL unter Linux mittlerweile dann auch richtig gut läuft auf Vulkan-basierten Treibern. Dann ein etwas anderes Thema, es gibt einen VPN-Anbieter Mulvad, den ich persönlich ich will nicht zu weit ausholen, aber ihr müsst euch immer berücksichtigen, dass wenn ein VPN-Anbieter euch sagt, die machen alles secure und private, dann machen die erstmal nichts großartig secure, sondern leiten erstmal nur euren Traffic rum. Inwiefern das secure ist, hängt davon ab, was ihr gerade tut. Wenn ihr in einem offenen WLAN am Flughafen rumsurft und nicht verschlüsselt, dann ist ein VPN mehr secure, aber in der Regel schießt ihr euren Traffic einfach nur an jemand anderen. Und wenn der euer SP nicht mitliest, liest dann der VPN-Provider mit. Und da sollte man sich überlegen, wem man da vertraut. Es gibt so ein paar, die sehr aggressiv auf YouTube werben, den ich ums Verrecken nicht vertrauen würde und nicht empfehlen kann. Es gibt aber ein paar, die machen nicht aggressiv Werbung, die wirklich sehr viel für Open Source und Privacy machen, die Verifizierbarkeit von Attestierbarkeit von Servern arbeiten. Das sind die Mulvet-Leute, die nutze ich auch selber. Und die haben eine private Suchmaschine oder einen Suchmaschinen-Proxy entwickelt, der quasi Anfragen an Google oder noch eine andere Suchmaschine proxied und euch anbietet, die heißt Leta und die könnt ihr jetzt kostenlos verwenden unter leta.mulvad.net. Und ich habe das vorhin vor der Sendung einmal kurz ausprobiert und war ein kleines bisschen geflasht darüber, wie schnell die ist. Man gibt Suchbegriff ein und man sieht Suchergebnisse, also schneller als auf Google und auf anderen Seiten. Das fand ich ein bisschen beeindruckend. Und ihr könnt euch auch sowas aussuchen, wie aus welchem Land quasi die Suchanfrage kommt und welche, weil Google euch andere Suchergebnisse liefert, je nachdem aus welchem Land man kommt. Also man kann das vergleichen mal zwischen Ländern, auch wo was vielleicht auch blockiert wird oder aus dem Suchindex entfernt wird. Das haben wir in Deutschland tatsächlich relativ häufig. Und kann das auch dann machen, ohne dass die eigenen Daten weitergeleitet werden an die Suchmaschine. Deswegen wollte ich euch mal Leta von Mulva zeigen. Und dann habe ich noch eine News von Redox OS. Ist ein Betriebssystem-Kernel oder ein ganzes Betriebssystem in Rust geschrieben, welches versucht quasi komplett von Null auf ein Kernel zu entwickeln, also nicht für Support irgendwie in einem existierenden Linux-Kernel, versucht aber auch POSIX kompatibel zu sein. Und Redox OS entwickelt so vor sich hin, die letzten Monate haben wir immer wieder mal berichtet, aber es ist jetzt ein etwas größerer Schritt, ist jetzt verendet worden, nämlich der Dynamic Linking Support zwischen Libraries wurde deutlich verbessert und es gab einige Entwicklungen, die das jetzt stabilisiert haben. Was im Detail das jetzt genau ändert, kann ich euch nicht erklären in dem Fall. Es war aber auch einer der größeren Blocker, die quasi Redox noch vor sich hat, um irgendwann mal das 1.0 Release zu erreichen. Dem sind wir jetzt also ein Stückchen näher gekommen, um mal eine wirklich brauchbare Alternative zu einem wirklich neuen Betriebssystem mit neuem Kernel zu haben. Und deswegen habe ich euch das mal mitgebracht.
Und nun kommen wir in unsere kleine Untersektion innerhalb des Newsflashs, nämlich den Fediverse News. Da sind wieder einige Sachen zusammengekommen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich inzwischen so viele Feeds und Quellen und so weiter zusammengesammelt habe, dass man, also, dass es einfach tatsächlich mein Feedreader voll macht. Fangen wir mal mit was ganz Leichtem an. Ihr kennt ja alle das Threadiverse, also alle Applikationen, die mit ActivityPub im Fediverse laufen, die sowas Reddit-ähnliches machen wollen oder entweder Reddit oder Foren-ähnlich sind. Wir haben hier öfters mal über PyFed gesprochen, was eben nicht Lemmy ist, sondern eben halt in, wie der Name es schon sagt, in Python geschrieben ist, aber wie Pi, wie der Kuchen geschrieben wird. Und die haben jetzt ein Feature hinzugefügt, was es auf Reddit auch schon eine Weile lang gibt, nämlich Multi-Reddit-Feature. Also sie nennen es Feeds. Das heißt, es können mehrere Communities zu bestimmten Themen zusammengefasst werden. Also wenn ihr, weiß ich nicht, für unterschiedliche Softwareprojekte, die aber alle im Bereich von Electronics, also hier so, weiß ich nicht, also irgendein Thema, ja, nehmen wir das Fediverse, ja, ihr habt alle ihr habt Mastodon, ihr habt Lemmy, ihr habt was weiß ich, ihr habt alle PeerTube, Gunchio, Mobilizon. Das sind alles einzelne Communities und die könnt ihr jetzt in sogenannte Feeds zusammenpacken. Die Community können diese Feeds auch selber mitorganisieren oder anbieten, so dass ihr dort dann immer nur die Themen habt, die euch wirklich interessieren, ohne dass ihr jetzt jede einzelne Community abonnieren müsst. Das geht, glaube ich, auch mit RSS-Feeds, aber also, ne, dass dann am Ende bei jedem Feed, den es gibt, dann auch ein RSS-Feed dabei ist, so dass ihr dann eben nicht jede einzelne Community mit RSS-Feed abonnieren müsst. Aber so bei PyFed, wie gesagt, wenn ihr einen Account habt, einfach so. Zudem ist auch die Integration von Lemmyverse in PyFed vonstatten gegangen. Lemmyverse.net ist ein Portal, in dem alle möglichen Communities, die es so im Threadiverse gibt, auswählbar und auch abonnierbar sind oder kopierbar sind zumindest, um sie dann bei sich in den eigenen Lemmy-Account zu abonnieren oder aber auch bei PyFed. Und PyFed hat das jetzt so gemacht, sie haben es genau andersrum gemacht, sie ziehen sie jetzt quasi die Daten aus Lemmyverse.net und importieren die quasi in PyFed, so dass ihr relativ easy auf jeden Fall kein Thread, keine Community verpasst und die dann einfach mit benutzen könnt. Dann noch eine erfreuliche Nachricht aus dem Threadiverse. Lemmy bricht erneut den Monthly Active User Record. Es gab ja 2023 diesen Reddit-API-Exodus, wo ja schon viele Leute auf die Alternativen aufmerksam geworden sind. Das haben sie tatsächlich jetzt überschritten. Wir sind also jetzt bei Monthly Active Users von 54.000 NutzerInnen angekommen bei 600 Servern. Wohlgemerkt betrifft das, soweit ich das jetzt bisher sehen konnte, ausschließlich Lemmy, ja, also als Software, 600 Server für nur eine Software, das ist schon sehr beeindruckend. Und Lemmy erreicht insgesamt 1 Million Posts. Da sind sicherlich auch Posts von anderen Instanzen mit dabei, also von anderer Software. Aber wenn man nur die Instanzen dieser 600 Server mal zusammenrechnet, sind wir jetzt inzwischen über 1 Million Posts, also akkumulierte Posts stark. Das zeugt einfach davon, dass zumindest bei Leuten, die gerne diskutieren oder Sachen teilen und so weiter, das Fediverse ziemlich gut angekommen ist. Wer da also jetzt noch wieder zu Reddit oder sowas wechseln will oder soll, dem könnte man auf jeden Fall das Threadiverse durchaus ans Herz legen als Alternative. Ihr kennt ja YouTube Shorts, ihr kennt TikTok und die Alternative dazu im Fediverse heißt Loops. Und ich habe jetzt hier einfach nochmal mit reingeworfen, dass vor 2 Wochen die Loops-Version, also die App-Version 1.0.13 veröffentlicht wurde. Die könnt ihr einfach auf GitHub euch anschauen. Die Server-Version, wohlgemerkt, ist schon ein bisschen älter. Also die ist seit 3 Monaten nicht mehr geupdatet worden, zumindest im offenen Repo auf GitHub. Da wird auf jeden Fall noch weiter dran gearbeitet. Aber das nur so ein bisschen als Hinweis, dass es zumindest was Loops angeht, neue Updates gibt. Und wenn ihr also in der Vergangenheit Probleme mit eurem Android-Login hattet, dann ist das seit der letzten Version gefixt. Wie gesagt, weil es öfters mal die Vermutung gab, dass Loops gar nicht mehr weiterentwickelt wird oder so. Zumindest bei den Apps sieht man es auf jeden Fall. Und auf der Serverseite, da hatte ja DanceHub auch danach gefragt, also Daniel Superno hatte danach gefragt, ob es nicht einzelne Leute gibt, die auch mal Lust hätten, eine Loops-Instanz zum Laufen zu bringen, damit man eben mal testen kann, wie gut das mit ActivityPub funktioniert, bevor man das jetzt ganz, ganz groß macht und dann wirklich die Federation einschaltet. Noch eine kleine niedliche News. John Oliver hat in einer der letzten Folgen Last Week Tonight, also in der 2. Episode der 12. Season, tatsächlich kurz das Fediverse erwähnt und eingeblendet. Dazu war auch Blue Sky mitgezählt, aber erwähnt wurden Mastodon, PixelFed und PeerTube. Und das ist erstmal, also das hat tatsächlich zu einem kleinen Uptick in den NutzerInnenzahlen geführt. Die sind natürlich jetzt nicht nachhaltig, aber es ist schön, dass sowas auch wahrgenommen wird. Und die Kritik an den großen Playern, die gerade irgendwie sich in den USA mit der gerade aktiven Regierung zusammentun, dass es da zumindest Alternativen gibt und dass diese auch in der breiten Masse im Medienbereich entsprechend verbreitet werden. Und ein letzter Hinweis noch, und zwar gibt es regelmäßig die Fediverse-Sprechstunde. Die kommende Fediverse-Sprechstunde ist am 27.03. um 19.30 Uhr, die findet online statt. Und worum geht's da? Nun, Doris von topnetz.de veranstaltet zusammen mit vielen anderen zu Themen, die das Fediverse betreffen, eine Sprechstunde. Das heißt, es können Fragen gestellt werden, es werden Inhalte und Projekte wie PeerTube vorgestellt. Also PeerTube ist jetzt das Thema beim nächsten Mal. Manchmal gibt es eine Aufzeichnung der Veranstaltung, manchmal nicht. Und dort geht es jetzt vor allem um Wissensaustausch, Networking und Ideen und Inspiration. Und kriegt auf jeden Fall einen Tag, bevor die Sprechstunde stattfindet, kriegt man auf dem Profil von Doris, was wir auch entsprechend verlinken. Wie gesagt, @Doris ist einfach der Benutzername. Und die Webseite heißt top-netz.de. Das ist eine Mastodon-Instanz. Da findet man dann einen Tag vor Beginn. Also 27. März um 19.30 Uhr kann man sich dem einfach anschließen. Und das ist gerade auch dafür gemacht, eben nicht für die Leute, die irgendwie technisch super tief drin sind, sondern eher für Leute, die neu im Fediverse sind und mal wissen wollen, okay, es gibt sogar eine YouTube-Alternative im Fediverse, cool, wie sieht die denn aus, wie funktioniert die, wie gut ist die Kompatibilität zwischen dieser unterschiedlichen Software, wie kann das funktionieren? Also da gerne mal einen Blick reinwerfen und dann auch gerne mal erzählen, wenn ihr da Neues erfahrt und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Und damit kommen wir zur
Zockerecke.
Eine ganz überraschende News. EA, also Electronic Arts, der Feind im Bereich der Spiele, obwohl inzwischen sind das alle Publisher, muss man ganz ehrlich sagen.
Man mag es kaum glauben. EA.
Ja. Jetzt EA. Bin ich gespannt. Genau. Veröffentlicht den Quellcode unter einer Libre-Lizenz unter GPLv3 von Command & Conquer, dem originalen Command & Conquer. Und zwar nicht nur dem einen, ja, sondern auch der Remastered Edition, also Command & Conquer Remastered Collection ist veröffentlicht worden. Command & Conquer Generals Zero Hour ist veröffentlicht worden. Command & Conquer Renegade ist veröffentlicht worden. Command & Conquer Red Alert ist veröffentlicht worden. Command & Conquer Tiberian Dawn. Und es gibt noch Command & Conquer Modding Support. Das ist natürlich keine Erweiterung oder Plugin, sondern das ist einfach nur dafür da, damit man besser das Spiel modden kann. Und wie gesagt, alles jetzt unter GPLv3 zur Verfügung gestellt von, ja, Electronic Arts.
Das ist unglaublich.
Ja, es macht halt kein Geld mehr und ihr dürft natürlich das, wenn ihr dann einen Fork von anbietet, dürft ihr das dann Ding natürlich nicht Command & Conquer nutzen. Also das, also oder nennen, weil das natürlich unter hier Markenrechte fällt und so weiter, aber ihr könnt quasi euer eigenes Command & Conquer bauen und ergänzen.
Ich glaube, es gibt im Internet auch noch so einen Satz von Leuten, also die Entwickler, man kann ja im Source Code Kommentare schreiben, die, wenn man ein Programm kompiliert, nicht mehr sichtbar sind, die dann da nicht auftauchen. Und deswegen schreiben Entwickler manchmal lustige Sachen und da gibt es, wenn man im Internet sucht, so ein paar Hack for Dog, if you're hit by a dog, you are the target und lustige Kommentare mit vulgären Beleidigungen und Dinge. Ist ganz witzig, mal danach zu suchen. Aber ja, kaum zu erwarten, EA veröffentlicht mal Open Source. Noch eine positive Geschichte bezüglich Linux oder Open Source und Spieleentwickler, was direkt hinterher. Und zwar Marvel Rivals ist ein Spiel, das wurde tatsächlich vor, ich glaube, das ist ein paar Monate her, etwas negativ bekannt, weil sie einen Haufen Linux-Spieler gebannt haben. Und man dann wieder davon ausging, dass hier Linux-Gamer sind die Bösen und so. Aber sie haben sie nicht nur unbanned und dann auch ein offizielles Statement gemacht, dass also quasi denen das leid tut und dass sie das wirklich nicht wollen, die Linux-Spieler sehr supporten und willkommen heißen, sondern dann scheinen das auch wirklich halbwegs ernst zu meinen. Es gab zum Beispiel so einen total dämlichen Bug vor ein paar Tagen, Wochen, wo mittels PowerShell im Hintergrund irgendwelche Stats geladen wurden und die Emulation unter Linux so imperformant war, dass es alle 30 Sekunden nach so einem Check zum Stutter im Game kam. Das haben sie dann relativ schnell gefixt und sie haben gesagt, dass sie das auch jetzt verifizieren unter Linux und sie sind Steam Deck verified und fand es einfach mal positiv hervorzuheben, dass eine Firma auch sagt, ja, wir entwickeln zwar nicht nativ direkt für Linux, aber wir unterstützen das und wir versuchen das auch irgendwie ein Good Citizen zu sein und wenn was kaputt ist, dann kümmern wir uns das wieder heile zu machen.
Dann kommen wir zur Ankündigung von OpenGameArt.org, dem Spring Game Jam 2025. OpenGameArt.org hat mal einige, ja, wie heißt denn nochmal, einige Inhalte tatsächlich, die ihr nutzen könnt für eure eigenen Spiele. Na, wenn ihr jetzt nicht anfangen wollt, alles komplett selber zu machen oder zumindest mal einen Prototypen für euer erstes Spiel, für eine Beispiel besonders ein Puzzle-Game oder sowas nutzen wollt, dann könnt ihr einfach bei OpenGameArt.org einfach entsprechende Inhalte runterladen und nutzen, unter meistens CC-Lizenz, aber es gibt auch noch ein paar andere. Und die veranstalten einen Spring Game Jam und zwar kann man anfangen, oder der Jam startet ab dem 21. April, GMT, ab 4 Uhr morgens. Und ihr müsst eure Ergebnisse, die ihr dann in diesem Open, also in dem Game Jam umgesetzt haben, die müsst ihr dann ab dem 21. März einreichen. Ja, das einfach nur mal hier als Ankündigung. Und wenn ihr da irgendwie was vorhabt, dann meldet euch gerne mal. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Und wir gucken mal. Ich hoffe, dass wir das mitkriegen. Also wir haben auch den Blog abonniert und so weiter. Ich hoffe, dass wir da die Ergebnisse auch mitkriegen. Und vielleicht kommen ja da auch so ein paar Inhalte und da Content dann für OpenGameArt.org dann bei rum, die dann auch wieder unter CC-Lizenz entsprechend im Archiv landen. Dann kommen wir zu unserer kleinen Unterkategorie This Month in Steam Deck News. Da haben wir zwei an der Zahl, oder zwei, die wir jetzt als relevant erachtet haben. Und zwar Blue Systems, kennen ja einige von euch. Das ist eine auch inzwischen relativ große Firma, die immer wieder Aufträge entgegennimmt von anderen größeren Firmen, wenn es um die Entwicklung von bestimmten Features oder Funktionen in Open Source Software geht. Und inzwischen hat man überlegt bei Blue Systems, dass man Teile der Firma so ein bisschen auslagert. Also es hat sich jetzt eine neue Softwarefirma begründet von ehemaligen Entwicklern bei Blue Systems. Die nennt sich Tech Paladin Software oder Paladin. Und die will vor allem in Zukunft bei Valve mit dem KDE-Desktop helfen. Zudem ist Tech Paladin Software auch KDE e.V. Patron und gibt somit an die Community nicht nur Code zurück, sondern auch ein bisschen von dem, was Valve an die Firma weiterleitet. Wie gesagt, das ist eine ganz positive Entwicklung. Es zeigt also, dass eben nicht einfach nur die Steam Deck mit ihrem Steam OS nur für Gaming ausgelegt ist und Valve das auch einfach nur dabei belassen möchte, sondern für die Zukunft vorbereitet sein möchte, dass der KDE Desktop gut funktioniert, weil, wer hätte es gedacht, einige Leute nutzen den KDE Desktop dadurch, dass er auf Steam OS zur Verfügung steht. Dann das zweite Thema unter den Steam Deck News, und zwar die Steam Deck fängt jetzt mit der aktuellen SteamOS Version, also dem Preview von 3.7.0 der Version von SteamOS, fängt sie tatsächlich schon mit dem Support von Non-Steam Deck Handhelds an. Das war schon angekündigt, aber hat sich jetzt nochmal bestätigt, und zwar in der neuen Version von SteamOS, also der 3.7.0, ist ein Linux-Kernel verbaut, nämlich der 6.11. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt bei OpenSUSE jetzt, also wohlgemerkt, ne, SteamOS ist eher basierend auf Arch, und bei OpenSUSE jetzt bei mir auf dem Rechner läuft gerade 6.13. Das heißt, da sind noch ein paar Versionen dazwischen, aber man muss ja auch gucken, dass alles, also ne, manchmal wird ja auch dann der LTS-Kernel oder sowas verwendet. Genau, es gibt da dann den Hinweis, wie gesagt, dass einige Steam, Non-Steam Deck Handhelds supported werden, also zum Beispiel auch Game Controller von der Legion Go, von der Common Legion Go S, glaube ich. Dann, sie haben noch andere Game Controller von ProTOS BioWare mit dabei. Es gibt eine bessere Anzeige für das Battery Level von Bluetooth Devices, die entsprechend supported werden. Grundsätzlich ist jetzt bei SteamOS KDE File Light mit installiert, was eben so eine schöne Visualisierung anbietet, wie viel denn der Harddrive entsprechend belastet ist und voll ist und wieder benutzt wird. Grundsätzlich sind nochmal ein paar Verbesserungen bei dem Wechsel zwischen Game Mode und Desktop eingebaut worden. Und wenn man SteamOS in einer VM ausführt, dann wird automatisch direkt in die Desktop-Session gebootet. Und dann, an sowas merkt man einfach, dass Valve da schon dran denkt, und deswegen ist es auch so wichtig, dass Tech Paladin mit dabei ist, dass solche Funktionen eingebaut werden, die gerade für EntwicklerInnen oder eben halt Leute, die nicht nur einfach Gamer sind, sondern einfach auch Bock haben, auf der Steam Deck andere Sachen zu machen, dass sowas mit berücksichtigt wird und nicht einfach nachlässig behandelt wird. Das ist schön zu hören.
Man muss mal überhaupt betrachten, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Also Steam als nun wirklich keine kleine Firma, die jetzt Überzeugungen hat und zu diesen Überzeugungen auch steht und dann auch wirklich das mitbedenkt und sagt, ja, wir wollen das offene Ökosystem, wir sind auch, was die Hardware angeht, gibt es ja diese Repair Guides offiziell von Steam, und dass dann Linux quasi Steam the Gaming unter Linux wirklich, wirklich gut machbar gemacht hat und ermöglicht hat und jetzt auch quasi berücksichtigt, dass man so eine Art Hardware dediziert für Spiele hat, also SteamOS auf andere Hardware auch betreiben kann. Es ist ein Riesenfortschritt für Linux, und ich bin da wirklich glücklich darüber, dass Steam sowas tut. Ich weiß noch damals, ich habe angefangen, als ich klein war, mit den Counter-Strike 1.6 Seiten, wo irgendwann Steam anfing, um eine Ecke zu kommen und ein Online-Zwang eingeführt wurde. Und mich das dann angekickst hat und gesagt hat, eine Firma, die Online-Zwang einführt, finde ich scheiße, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Und da war ich so ein paar Jahre abstinent. Und dann fing an, Steam halt sich immer weiter zu etablieren als das, was sie sind, auch mit der Steam Machine, und der Linux-Support kam dann. Und dann habe ich auch durchaus angefangen, wieder Steam zu mögen. Und mit der Steam Deck ist jetzt einfach nur Wahnsinn, wie weit wir vorangekommen sind, was Linux-Support angeht und halt auch als Betriebssystem, was eine solide Basis ist für solche Gaming-PCs.
Genau, und egal bei, also egal, ob wir jetzt hier positive Beispiele gesammelt haben, ob jetzt bei Marvel Rivals, EA oder Valve. Am Ende gilt immer der Satz, Unternehmen sind nicht unsere Freunde. Ja? So, auch wenn sie Gutes mal tun, aber sie sind nicht unsere Freunde, und dementsprechend muss eine Community auch sowas selber tragen. Deswegen sind solche Foundations natürlich, ja, auch wenn die natürlich auch Fehlentscheidungen treffen, aber sind entsprechend wichtig. Und dass wir die Unterstützung von solchen Projekten, egal ob es jetzt Wine ist, weil Wine gab es ja deutlich vor Valve, auch wenn es jetzt nochmal einen ordentlichen Schuss bekommen hat, ne, gab es alles schon vorher, das muss entsprechend supported werden.
Auf jeden Fall, aber es ist wirklich lobenswert, wenn eine Firma mal so etwas hat wie Prinzipien und Rückgrat und dazu steht und das auch tatsächlich durchdrückt und damit Erfolg hat. Das darf man ja auch mal positiv erwähnen. Gut, dann
Kommando der Woche.
Da habe ich jetzt nichts sonderlich Spannendes. Ich weiß nicht, ob wir es schon hatten, aber wenn ihr den Network Manager zum Verwalten eurer Netzwerke verwendet und auf der Kommandozeile eure Network Connections einsehen wollt, verwalten wollt, neu erstellen wollt, auch Wi-Fi Connections, könnt ihr NMTUI, also Network Manager TUI, verwenden, was sowohl direkte Kommandozeilenoptionen als auch ein TUI-Interface, Encursors-Interface hat, um eure Netzwerkverbindung zu verwalten.
Tipps und Tricks.
Genau, da rennen wir jetzt mal hier schnell durch. Und zwar, wenn ihr Advaita oder LibAdvaita in dem Fall 1.7 verwendet, gibt es eine kleine Zusatzapplikation, die nennt sich Adaptive View. Und dort habt ihr die Möglichkeit, euch ein Mobile Adaptive View anzeigen zu lassen. Das heißt, ihr könnt mit einer Tastenkombination, ich glaube Steuerung, Shift, M oder so, also ähnlich wie es bei Firefox auch der Fall ist, könnt ihr euch eine mobile Ansicht eurer Applikation, die ihr mit LibAdvaita gebaut habt, anzeigen lassen. Das sind also GTK 3 bzw. GTK 4 Applikationen und das erleichtert einiges. Und da gibt es auch nochmal einen entsprechenden Blogbeitrag, den wir euch gleich mitverlinken. Dann schicken wir euch einfach mal einen Hinweis für eine GUI, eine GTK-GUI für SystemD-Unit-Files, also Unit-Elemente mit. Die sind dann auswählbar, ihr könnt die enablen, disablen. Manchmal sind einige Sachen einfacher über eine GUI zu lösen oder ich denke da gerade an Leute, die jetzt in der Kommandozeile nicht so weit unterwegs sind, aber trotzdem irgendwie ihre Ressourcen da an- und ausschalten wollen oder bestimmte Einstellungen ändern wollen. Die können das dann mit SysD.
Ist auch, glaube ich, ein Static Binary, wenn ich das gerade richtig sehe. So lässt sich auch einfach installieren. Aber vielleicht vergucke ich mich auch gerade. Aber sieht auf jeden Fall ganz witzig aus.
Dann haben wir noch einen OPSEC-Guide. Also ganz allgemein, wie ihr euch Privatsphäre technisch gut im Netz bewegt, wenn ihr bestimmte Ziele verfolgt oder auch einfach so, nämlich Privatsphäre einzuhalten. Ich einfach nur ein ganz normaler Link und ein Hinweis darauf. Genau. Dann gibt es ein Repo von FIMAC, das heißt Network Chronicles. Und im Endeffekt ist es fast eine Art von Spiel. Es ist nach der Selbstbeschreibung eine gamifizierte Version von selbst herausfindbarer Dokumentation. Also ihr könnt selber durch die Netzwerkdokumentation, also traditionelle Netzwerkdokumentation browsen. Es wird aber als immersives Mystery Adventure organisiert. Es ist noch in der Alpha-Version, also behaltet es zumindest mal im Auge, wenn ihr es noch nicht ausprobieren wollt und erstmal ein bisschen warten wollt, bis es alles so weit gefixt ist. Aber es ist witzig, dass man so eben Wissen vermitteln kann und das Spaß machen kann, über Netzwerke zu lernen.
Ich schaue gerade mir das Repo, was so die Inhalte sind, ist ein bisschen schwer rauszufinden, aber dieses Game Engine Journal System, das ist so, weiß ich nicht, das ist eine sehr absurde Art, da irgendwie so ein Text-Adventure draus zu machen, aber finde ich spannend, muss ich mir auch mal angucken.
Dann von Feddy.tips eine Verlinkung zu sogenanntem Softblocking unter Mastodon. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ganz normal Accounts zu blocken. Ja, und dann ist auch keine Interaktion mehr mit eurem Account möglich, ja, wenn ihr euch nerven oder sonst irgendwas. Es gibt aber vielleicht auch einfach die Möglichkeit, also den Bedarf daran, Leute zu softblocken. Das heißt, man kann sie einfach aus der eigenen Follower-Liste, also wenn Leute einem folgen, kann man diese aus dieser Liste einfach selber entfernen. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand sehr häufig kommentiert, jetzt nicht maliciously, aber schon nervig ist und man die Person jetzt vielleicht nicht vor den Kopf stoßen möchte oder die Person in ganzer Form informiert werden soll, dass sie da nicht mehr euch folgt, dann könnt ihr sogenanntes Softblocking betreiben über ein neues, also doch inzwischen relativ neues Feature vom namens Follower Management in Mastodon. Und wie das geht, ist hinter dem Link zu finden. Dann einfach nur ein Verweis auf fossacademic.tech, einem Blog, wo die Person selber einfach mal aufgelistet hat, was sie denn in welcher Form denn nutzt, ne? Dass sie Linux nutzen, Zettler, also um eben halt wissenschaftlich unterwegs zu sein und was da alles so zugehört. Schaut euch das gerne mal an, was da so empfohlen wird. Und wenn ihr selber Academic seid oder in einer ähnlichen Situation, Bildungssituation, vielleicht sind da einige Sachen von den Workflows hilfreich für euch.
Und ich war auf einem kleinen Adventure und habe selber versucht, was herauszufinden und habe gedacht, ich bringe mal meine Dokumentation mit, auch unter Tipps und Tricks. Ich hatte es betitelt mit dem Titel Box 64 Box versus Box 32 versus Box 86 versus QMU versus 86 Box versus FEX. Und zwar, wenn ihr einen ARM-Singleboard-Computer habt, so ein Raspberry Pi oder irgendwie ein anderes ARM-Gerät und wollt darauf x86-Software ausführen, da gibt es irgendwie zur Emulation sehr viele verschiedene Lösungen und Möglichkeiten. Und was will man da? Was funktioniert da? Was ist da der aktuelle Shit? Und deswegen habe ich das versucht, mal ein bisschen auseinander zu dröseln, weil die Namen ein bisschen blöd sind. Und zwar ist es so, dass das Box-Projekt dafür da ist, nicht die Bittigkeit zu ändern, also ein Box 64 emuliert quasi x86 64-Bit-Architektur auf einem 64-Bit-ARM-Gerät. Genauso wie Box 86 x86 auf einem 32-Bit-Gerät Gerät emuliert. Idiotischerweise haben die zwischendurch noch eine Komponente namens Box 32 rausgebracht. Das ist aber kein eigener Emulator, sondern das ist die 32-Bit-Komponente von Box 64, um 32-Bit-Software auf einem 64-Bit-System auszuführen. Sprich, wenn ihr ein 32-Bit-ARM-PC habt, sowas wie einen älteren Raspberry Pi oder die anderen kleinen Singleboard-Computer, die es gibt, und ihr wollt da 64-Bit x86-Software ausführen, dann hilft euch Box in keiner Form, sondern ihr braucht so eine echte Emulation wie QMU zum Beispiel, die dann auch performance-technisch langsamer ist, aber die dann auch ermöglicht ist, eine komplett andere CPU-Architektur zu emulieren und euch zu ermöglichen. Und weil es zwischendurch noch aufgetaucht ist, gibt es noch ein Projekt namens 86-Box. Das wiederum hat aber damit nichts zu tun, sondern ist einfach nur ein DOS-Emulator, der spezielle, ganz alte DOS-CPUs emuliert. Und FEX ist quasi die Alternative zu Box 64, was auch nur 64-Bit-ARM x86-Software auf 64-Bit-ARM emuliert, das aber versucht, da auch entsprechend performant zu machen, aber halt auch nur, wenn die Bittigkeit übereinstimmt, damit ihr jetzt wisst, wie diese Sachen zusammenhängen, oder ich habe euch noch weiter verwirrt. Ich wollte es euch einfach mal mitbringen.
Dann ein Hinweis auf einen Blogbeitrag, in dem Marius, der Autor dort ist, mal ein Pinephone mit Fedora 42 installiert hat und also das da drauf installiert hat und dann gesagt hat, ja, vor einiger Zeit, also in der letzten Version, gab es echt einige Probleme, also die Kamera-App geht nicht, die sich Megapixels nennt übrigens, dann Videos sind nicht ruckelfrei anschaubar gewesen. Und das GPS funktioniert nicht. Jetzt inzwischen sind so viele Fixes dazu gekommen, dass tatsächlich das sogar Megapixels, also diese Kamera-App sogar startet und GPS geht und Videos auch ruckelfrei ausführbar sind. Das ist schon mal cool. Das Problem ist nur, dass jedes Mal, wenn man bei Megapixel oder Megapixels auslöst, dass dann das Ding abstürzt. Also im Sinne von, es führt zwar zu einem Foto, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, aber es ist natürlich ziemlich nervig, jedes Mal die Applikationen nochmal neu starten zu müssen, nachdem das Foto dann abgespeichert worden ist. Genau, also es braucht auf jeden Fall noch einiges. Es gibt auch noch so einen kleinen Hinweis, wie man am besten Megapixels dann auch ausführt. Also man muss so ein bisschen die Desktop-Datei anpassen, damit das auch alles, also das .desktop-File. Das ist dann schon mal in Ordnung. Aber es geht auf jeden Fall fortschrittlich zu, auch bei Fedora, auch bei mobilen Endgeräten. Und das ist zumindest mein letztes Thema für die heutige Sendung und mein letzter Tipp an euch. Und zwar linuxundich.de ist ein doch schon recht älterer Blog. Christoph, der seit Jahren da drauf gepostet hat, hat jetzt vor kurzem mal wieder angefangen zu bloggen. Ja, also wieder neue Tipps rauszusuchen und teilweise auch Reviews zu posten. Aber nach und nach passiert da jetzt mehr. Deswegen gerne mal da wieder einen Blick drauf werfen, falls ihr ihn vielleicht nach langer Zeit mal wieder, jetzt von ihm mal wieder hört. Er hat auch nochmal eines meiner, Lieblingsthemen nicht, aber eines meiner Lieblingsfeatures in Nautilus nochmal fokussiert, nämlich Nautilus-Skripte. Er benutzt es aber für eine Konvertierung seiner Bilder in WebP. Ich benutze zum Beispiel die Konvertierung in Opus, also von Audiodateien natürlich, und viele, viele weitere Sachen oder von dem Schneiden, von Stille, ne? Das kann man alles mit FFmpeg alles kombinieren. Er hat da noch mal ein paar Infos zusammengesammelt, wie man das am besten einrichtet, so dass ihr das gut nutzen könnt über Nautilus, dass ihr nervig dauernd irgendwelche separaten Programme dafür haben müsst oder aufwendig irgendwelche Skripte ausführen müsst, sondern das direkt über Nautilus erledigen könnt.
Aber das Skript, was ihr euch bastelt, nutzt ihr natürlich nicht, um Bilder in WebP zu konvertieren, sondern konvertiert die Bilder in JPEG XL,
weil das, ich hatte mir so einen Kommentar gedacht,
ja, bessere Format ist. Und wenn jemand einen kleinen Blogartikel darüber veröffentlicht, wie das angepasst ist für JPEG XL, sagt Bescheid, ich nehme ihn mit in die Sendung.
Genau, und erwartet nicht, dass diese Bilder in Chrome oder Chromium angezeigt werden, geschweige denn in Firefox, die ihr dann daraus generiert.
Ja gut, aber wenn man sie im Nautilus konvertiert, macht man das vielleicht für die persönliche Archivierung, und man kann die Bilder ja tatsächlich auch, dann kann eine JPEG-kompatiblen Datenstrom mit in JPEG XL speichern und sich dann JPEG-Bilder fürs Web rausziehen, wenn man das denn möchte. Wir schweifen ab. Ich schließe nochmal ab mit einem letzten kleinen Tipp für euch, meine Güte. Weil ich gerade persönlich damit rumspiele, wenn ihr diese Mikrocontroller, diese ESP8266 oder ESP32 habt und ihr habt diese RGB-LED-Streifen mit diesen einzelsteuerbaren LEDs, wenn ihr es noch nicht kennt, müsst ihr euch unbedingt WLED angucken. WLED ist eine kleine Firma für diese Mikrocontroller, wo ihr dann quasi die draufflashen könnt und dann im Netzwerk ein Webinterface habt und könnt dann die LEDs steuern. Es gibt dutzende Effekte. Man kann sie an MQTT, man kann sie an DMX, man kann sie an 1000 Protokolle anschließen, man kann Helligkeiten einstellen, Zeitsteuerung, alles mögliche, lauter lustige Effekte. Es ist total spaßig, damit zu arbeiten. Und nicht nur diese LED-Streifen sind mittlerweile sehr günstig, sondern auch von dem ESP gibt es mittlerweile eine C3-Version. Die ist abgespeckt und kann nicht ganz so viel. Kriegt man tatsächlich aber auch schon für einen Dollar aus dem Ausland, aus den entsprechenden Plattformen. Also sehr günstig, so einen kleinen Chip. Und weil mich damit rumgespielt habe und ich versehentlich auch schon Murks gemacht hatte, also ich hatte so ein vorgefertigtes Teil aus China bestellt, was irgendwie schon eine eigene Firma drauf hatte, aber das eigener Firma vertraue ich grundsätzlich nicht. Ich wollte da neu WLED drauf flashen. Da müsst ihr aufpassen bei den neuen ESPs, die haben sowas wie ein Partitionslayout. Da gibt es quasi einen Bootloader, den es auch vom WLED-Projekt gibt, den man flashen kann. Ein Partitionslayout-Datei, die man dann irgendwie an Flash-Speicher Bytestelle 100 flashen muss. Und dann kann man das WLED drauf flashen. Und diese Information steht nicht im letzten Release von WLED, sondern quasi, ihr müsst da, glaube ich, irgendwie 2-3 Releases zurück scrollen auf GitHub in den Releases. Da ist eine Beschreibung, wie man diesen Bootloader und dieses Partitionslayout flasht, um dann halt die aktuellste WLED-Software auf eurem ESP32 zu haben und bunt leuchtende, frohe Farben in eurem Leben habt.
Und da wir jetzt noch etwas Zeit haben, noch ein kurzer Hinweis für alle, die YouTube-Downloader oder YTDLP oder sonstiges verwenden. Es scheint im Moment so zu sein, dass YouTube viel rumexperimentiert. Ich kriege das dadurch mit, dass bestimmte Funktionen von YTDLP nicht mehr ordentlich funktionieren, dauernd immer wieder gesagt wird, ich wäre ein Bot, was ich nicht bin, aber zumindest weil die Nutzung von YTDLP darauf zurückzuführen ist, dass dem so ist, dass YouTube einen so erkennt. Das hat ja zu einigen Einschränkungen geführt. Das könnte also sein, dass zukünftig YouTube das die Daumenschrauben, was das angeht, was die Nutzung von solchen Tools angeht, nochmal deutlich anzieht. Man kann natürlich auch mit einem YouTube-API-Key das Ganze machen. Dafür muss man aber ein Google-Konto einrichten und all so ein Scheiß. Das will man natürlich eigentlich vermeiden. Aber es ist auch zu erwarten, dass zumindest die einige YouTube-Premium-Sachen, die es so gibt, mindestens die irgendwann mal DRM bekommen. Weil das natürlich bei Google schon lange irgendwie Standard ist, bei Netflix ja sowieso, und YouTube da wahrscheinlich irgendwann nachziehen wird. Also solltet ihr jetzt noch die Möglichkeiten haben oder nutzen wollen, nutzt YTDLP noch, solange es geht. Ansonsten nur der nett gemeinte Hinweis, wenn ihr selber YouTuber seid oder sonst irgendwie unterwegs seid oder einen Podcast habt oder sonstiges, versucht diesen bitte zumindest in irgendeiner Form noch auf freien Alternativen parallel laufen zu lassen. Ne, ihr müsst nicht alle direkt nach YouTube oder nach Castopod oder sowas wechseln. Da reicht auch manchmal einfach nur ein gehosteter Podcast-Feed. Und ja, es gibt ja auch Videopodcasts oder gab es früher zumindest mal. Irgendwas in dieser Form, damit eure Inhalte in Zukunft doch erreichbar sind. Auch für Leute, die eben weder die Werbung bei YouTube fressen wollen, noch den DRM-Scheiß benutzen wollen. Das wäre unsere Bitte.
Da auch Alternative mit dem Problem, mit dem blockiert werden, weil man glaubt, dass du ein Bot bist. Das ist ein Setup, was vielleicht für den einen oder anderen spannend ist. Es gibt eine VPN-Lösung namens Tailscale, die euch quasi erlaubt, ein dynamisches Meshen des WireGuard-Netzwerks zu machen. Und die haben auch ein Container-Image, was man quasi neben seinen Container-Images betreiben lassen kann. dass der einzelne Containerdienst im VPN ist und sie bieten auch direkte Mullvad-Integration an. Und man könnte theoretisch sich seinen YouTube DLP in einem Container, seinen Downloader betreiben, der von YouTube seine Videos zieht und dem über die RCLs von Tailscale quasi den Mullvad Exit Node zuweisen, den man sich da klicken kann. Also man muss zahlen die normalen Mullvad Gebühren und könnte dann quasi, keine Ahnung, alle 5 Stunden das Land wechseln, die IP wechseln, mit dem der Downloader dann irgendwie ins Internet geht und somit das vielleicht umgehen und auch nicht seine eigene Home-IP bei Google als ganz böse markieren.
Genau, spätestens ab DRM ist das dann sowieso erledigt.
Gut, ja, und damit wären wir durch.
Ja, herzlichen
Keine Dank. Anderthalb Stunden.
Ja, so effizient kann es gehen.
So effizient kann es gehen. Hätten wir natürlich alles nicht geschafft ohne unsere Nachrichtenquellen. Und wir ziehen unsere Nachrichten von Gaming on Linux, von Foronix, von 9to5 Linux, von anderen Quellen im Internet, viele RSS-Feeds und viele Leute, die fleißig über Neuigkeiten schreiben, über ihre Projekte berichten und auch über Zuhörer, die uns News-Tipps zusenden und quasi Informationen geben. Das könnt ihr natürlich immer machen, zum Beispiel per E-Mail mit kommentar@theradio.cc, Kommentar, das deutsche Wort Kommentar, oder auf mastodonsocialtechnics.de@theradio.cc zusammengeschrieben, oder zum Beispiel auf Matrix, der Hashtag TRCC-Raum auf matrix.org. Da könnt ihr auch während der Sendung vorbei und uns irgendwie Kommentare zuschmeißen und dann können wir auch direkt drauf eingehen. Hier nach der Sendung haben wir gleich noch ein kleines Live-Segment, also unsere Aftershow, die findet ihr nicht mehr in der Aufnahme, aber ihr könnt auch je nächstes Mal, wenn ihr jetzt gerade die Aufnahme hört und live dabei sein wollt, könnt ihr auch bei unserer nächsten Sendung live dabei sein. Die ist aktuell geplant für Sonntag, den 13. April, wieder um 17 Uhr, das ist unser üblicher Sendetermin, wobei es eventuell möglich ist, dass der noch verschoben wird. Haltet euch da bitte auf dem Laufenden, dann würden wir es entsprechend auf Mastodon posten. Aber ansonsten würde ich sagen, auch vielen Dank natürlich, Dennis, dass du dabei warst.
War auch danke an dich.
Und ich lasse dir die letzten Worte und sage schon mal von mir aus euch einen schönen Sonntagabend noch.
Und alles Gute auch beruflich.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.
Free audio post-production by Alphonic.com.